Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der deutsche Streik hat Folgen. Im Brüsseler Audiwerk steht die Produktion still und die Bahn verklagt die Gewerkschaft GDL auf Schadenersatz. Auch der französische Streik dauert an, noch mindestens bis morgen fahren keine Züge. Bundesrat Leuenberger versucht, die Vergabe öffentlicher Aufträge neu zu regeln. Er will Dringlichkeitsrecht, das auch rückwirkend gelten soll. Der französische Verfassungsrat stimmt den Gentests für Einwanderer zu. Das umstrittene Gesetz kann damit in Kraft treten. Das Schweizer Lehrstellenbarometer zeigt nach oben. Der Gewerkschaftsbund kritisiert die Trendwende als ungenügend. Weiter dann: Im Kosovo wählt das Volk am Samstag zwischen einem Unabhängigkeitskämpfer und einem Unternehmer. Der Kämpfer hat weniger Geld, aber bessere Chancen. Und schließlich Wahlkampf auf Amerikas Bauernhof. Die Demokraten touren durch den Bundesstaat Iowa. Die Reportage im Dossier. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durra und mit den Nachrichten Penelope Künis.
Der Streik im Güterverkehr der Deutschen Bahn hat für das Audi Autowerk in Brüssel Folgen. Die Produktion steht bis nächsten Montag still. Es fehlen Karosserieteile, welche in zwei bestreikten Güterzügen stecken blieben. Im Personenfernverkehr der Deutschen Bahn fahren viele der Züge trotz des Streiks der Lokführergewerkschaft. Etwa 40% der Lokführer sind nicht in dieser Gewerkschaft organisiert und arbeiten. Im Konflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die oberste Führung der Deutschen Bahn die Haltung der Bahnmanager unterstützt, nicht auf die Forderungen der GDL einzugehen. Diese will als eigenständige Gewerkschaft anerkannt werden und fordert 30% mehr Gehalt für die Lokführer. Die Deutsche Bahn hat die Lokomotivführergewerkschaft unterdessen auf Schadenersatz in Höhe von 5 Millionen Euro verklagt. In Frankreich haben die Mitglieder der Gewerkschaft CGT für eine Verlängerung der Streiks bei der französischen Staatsbahn gestimmt. Auch die Mitglieder kleinerer Gewerkschaften haben sich für eine Fortsetzung bis mindestens morgen Freitag ausgesprochen. Der Streik führte wie schon gestern zu einem Verkehrschaos. Die Gewerkschaften protestieren mit dem Streik gegen die geplante Erhöhung des Pensionierungsalters in Staatsbetrieben, das heute beim 55. oder gar 50. Altersjahr steht. In der Schweiz soll es künftig nicht mehr vorkommen, dass große Baustellen wegen eines Rechtsstreits während Monaten oder gar Jahren lahmgelegt werden und Millionen von Franken verloren gehen. Verkehrsminister Moritz Leuenberger will die Vergabe öffentlicher Aufträge nun neu organisieren und lanciert die Idee einer dringlichen Gesetzesrevision.
Als man damals das Gesetz gemacht hat, hat niemand an so etwas gedacht. Und das geht zweitens um finanzielle Interessen. Das kann den indirekten Steuerzahler monatlich 10 Millionen im Ganzen, also etwa eine halbe Milliarde Franken, kosten. Und da müssen wir außerordentliche Massnahmen ergreifen, die allerdings rechtsstaatlich sind. Und ich glaube, mein Vorschlag sei das.
Anlass für die Initiative des Verkehrsministers ist der Streit um die Bahntechnik im Gotthard-Basistunnel der NIAT. Umstritten ist jedoch, ob die Gesetzesrevision tatsächlich auf die bereits hängigen Rekurse angewendet werden kann. Im Streit um das iranische Atomprogramm bescheinigt die Internationale Atomenergiebehörde IAEA dem Land Fortschritte in der Zusammenarbeit. Allerdings zeige Iran keine Eigeninitiative zur Klärung von umstrittenen Fragen. Dies schreibt die IAEA in ihrem neuesten Bericht. Und Iran weigere sich weiterhin, die Forderung des UNO-Sicherheitsrates zu erfüllen, das Urananreicherungsprogramm einzustellen. Frankreich kann die freiwilligen Gentests für Einwanderer definitiv einführen. Das französische Verfassungsgericht, der sogenannte Verfassungsrat, hat die Tests erlaubt. Allerdings machte er bestimmte Auflagen. So dürfen die Behörden zum Beispiel nicht wie geplant eine Statistik über die verschiedenen Volksgruppen führen. Das französische Parlament hatte dem umstrittenen Gesetz Ende Oktober zugestimmt. Nun können Einwanderer mit dem Gentest beweisen, dass sie mit einer Person, die bereits in Frankreich lebt, verwandt sind und damit nachkommen dürfen. Bundespräsidentin Micheline Galmiret ist in Paris vom französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy empfangen worden. Galmiret wird mit Sarkozy und dem französischen Außenminister Kouchner die Europapolitik und aktuelle internationale Fragen besprechen, wie das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten mitteilt. Auch das Verhältnis Schweiz-Frankreich wird erörtert. Die Unternehmen in der Schweiz haben Ende August 76.000 Lehrstellen besetzt, wie das Bundesamt für Berufsbildung mitteilt. So hätten im Sommer 93% der jungen Erwachsenen eine Lehrstelle gefunden. Knapp 10.000 junge Personen seien aber ohne Lehrstelle geblieben. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB zeigte sich mit den Zahlen nicht zufrieden. Er hält an seiner Forderung fest, 5.000 zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Die Schweizer Pensionskassen haben letztes Jahr ihre Reserven noch einmal deutlich ausbauen können, um fast ein Viertel auf knapp 52 Milliarden Franken. Diese Reserven dienen vor allem dem Ausgleich von Wertschwankungen. Möglich wurde die Erhöhung der Reserven wegen der positiven Börsenentwicklung. Die gesamte Unterdeckung bei den Pensionskassen der Schweiz konnte um 6% auf noch 18 Milliarden Franken abgebaut werden, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. In der Stadt Zürich haben 5 der 7 verletzten Feuerwehrleute das Spital entlassen worden. Sie hatten sich letzte Nacht bei den Löscharbeiten im historischen Zunfthaus zur Zimmerleuten in der Altstadt verletzt. Ein Feuerwehrmann wurde getötet, als die Dachkonstruktion plötzlich einstürzte. Die Löscharbeiten sind wegen Mottbränden noch immer nicht abgeschlossen. Das ausgebrannte Haus gehört gemäß der Zürcher Denkmalpflege zu den bedeutendsten historischen Kunstdenkmälern der Schweiz. Besonders wertvoll war der 1708 gebaute Zunftsaal mit seiner Decke. In der Schweiz ist die Landschaft durch Eingriffe des Menschen noch eintöniger geworden. Die Bundesämter für Umwelt- und Raumentwicklung haben die Zeit zwischen 1989 und 2003 verglichen und die Resultate nun unter dem Titel «Landschaft unter Druck» veröffentlicht. Jedes Jahr wurden über 240 Kilometer neue Straßen und Wege gebaut und damit Naturflächen versiegelt. In der Landwirtschaft verschwanden zum Beispiel jährlich knapp 67.000 Obstbäume. Die Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, Jacqueline Bachmann, verlässt die Organisation im Frühjahr. Nach über 7 Jahren an der SKS-Spitze wolle sie sich neu orientieren, sagte die 48-Jährige.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4. Die weiteren Themen. Der Osten ist lahmgelegt, der Westen steht im Stau. Die deutschen Lokführer bestreiken jetzt Personen- und Güterverkehr gleichzeitig. Gesetzgeber für die Vergangenheit, Bundesrat Leuenberger, will mit Dringlichkeitsrecht einen Nährstreit rückwirkend regeln. Die Provinz, ein Konzern, ein Unternehmer, möchte CEO des Kosovo werden, aber das Volk wird sich am Samstag wohl für einen Politiker entscheiden. Ein Kampf um Machtlosigkeit. Alle Parteien beanspruchen den Posten des Bundeskanzlers, ob schon der oder die eigentlich gar nichts darf. Die Hauptprobe. Eine Steuervorlage im Kanton Basel-Land als Stimmungstest für den ersten Abstimmungskampf im neuen Jahr. Und im Dossier Tupperware Party für Hillary. Im Bundesstaat Iowa tragen die Demokraten den Wahlkampf auch in die guten Stuben. Eine Reportage. Seit heute früh um 2 steht Deutschland still gewissermaßen. Heute nämlich haben die Lokführer der Deutschen Bahn ihren Arbeitskampf ausgedehnt. Sie bestreiken erstmals Güter- und Personenverkehr und demonstrieren damit, dass sie eher den Ausstand verschärfen als klein beigeben wollen. Das Bahnmanagement seinerseits bleibt auch hart. Der Aufsichtsrat hat sich jedenfalls klar hinter Bahnchef Günther Medern gestellt. Ich sprach am späten Nachmittag mit Fritz Dinkelmann in Berlin und fragte ihn nach den Auswirkungen des heutigen Streiktags.
Chaotische Zustände gab es nicht, noch nicht, aber der Streik zeigt Wirkung und die Bahn nimmt ihn offenbar erstmals richtig ernst. Über 3000 Lokführer haben den Personennahverkehr im Osten des Landes praktisch lahmgelegt und auch im Westen fuhr nur noch die Hälfte der Regionalzüge. Viele Intercity-Züge fielen aus und im logistischen Zentrum, also dem Hamburger Hafen, spitzt sich die Lage offenbar zu. Die Güter stauen sich und können nicht mehr verteilt werden. Eine erste konkrete Folge: Audi in Brüssel hat heute sowohl seine Früh- als auch seine Spätschicht abgesagt. Die Bahnhöfe waren oft fast menschenleer, weil die Leute sich eben anders organisiert hatten, zum Beispiel auf Billig-Airlines umstiegen oder ins Auto, dort allerdings dann oft stundenlang im Stau stecken blieben.
Wenn die Leute sich so gut organisieren, das alles so flexibel nehmen, heißt das, dass sie das auch sehr gelassen hinnehmen?
Es gibt den Eindruck, als ob viele Deutsche fast ein bisschen stolz darauf sind, dass sie diesen Streik cool nehmen. Die Meinungsforschungsinstitute sind geteilter Meinung sozusagen. Die einen behaupten, die Mehrheit der Deutschen steht nach wie vor hinter den Lokführern. Es gibt ein anderes Institut, das das Gegenteil behauptet.
Sie haben es bereits angetönt, es gibt Unternehmen, die sehr hart betroffen sind von den Streikaktionen der letzten Wochen. Die nehmen es wahrscheinlich nicht ganz so cool wie das große Publikum. Gibt es denn Zahlen, wie stark die Wirtschaft betroffen ist?
Ja, es gibt viele und zwar sicher sehr seriöse Berechnungen, die eben sagen, welchen volkswirtschaftlichen Schaden der Streik nun anrichtet oder vor allem noch anrichten könnte. Zahlen beispielsweise, der Streik würde jeden Tag 500 Millionen Euro verschlingen und sollte er länger dauern, könne sich diese Summe verdreifachen. Aber eine der fünf Wirtschaftsweisen, der die Regierung berät, hat vor einer Dramatisierung der Streikfolgen heute gewarnt, Bert Rürup. Er sagte, natürlich habe der Streik einen gewissen negativen Effekt auf die Konjunktur, aber der Aufschwung sei deswegen trotzdem nicht gefährdet. Die Relativierung ist darum wichtig, weil es in diesem Arbeitskampf eben auch viel Aufgeblasenes gibt, durchsichtige Propaganda, um Druck auf den Tarifpartner auszuüben. Also dieser Streik wird die deutsche Wirtschaft zwar belasten, aber nicht ruinieren.
Sie sagten, die Bahn nehme heute den Streik zum ersten Mal ernst. Und das muss sie wohl, die Lokführer drohen mit einem unbeschränkten Streik, wenn kein neues Angebot komme. Heißt das, am Samstag ist noch gar nicht sicher, dass die Züge wieder rollen?
Ab 2 Uhr in der Früh samstags werden die Züge wieder rollen, aber möglicherweise nicht sehr lange. Die Lokführergewerkschaft GDL hat der Bahn ein bisschen Zeit zum Überlegen gegeben. Aber Anfang Woche will sie ein neues Verhandlungsangebot auf dem Tisch haben. Kommt das nicht, dann droht tatsächlich ein unbefristeter Streik, möglicherweise einer, der bis Weihnachten dauert. Die Gewerkschaft hat gesagt, das werde der Bahnvorstand nicht überleben, die Gewerkschaft aber schon, weil die Streikkasse voll sei.
Der Aufsichtsrat der Bahn hat sich ja heute demonstrativ hinter Bahnchef Günter Medon gestellt. Ist das mehr als Rhetorik während der Schlacht?
Ja, ganz sicher. Also Hartmut Medon, so umstritten er als Persönlichkeit ist, er hat der Deutschen Bahn große Gewinne eingefahren. Ihn jetzt fallen zu lassen, das wäre wirklich völlig unbegreiflich gewesen. Aber jetzt steht er tatsächlich vor einer äußerst schwierigen Situation, denn gibt er im Streik jetzt mit der Lokführergewerkschaft nach und gewährt ihnen einen eigenen Tarifvertrag, dann ist dicke Luft in seiner Bude. Dann werden die beiden anderen, die größeren Bahngewerkschaften, sofort neuen und noch größeren Ärger machen. Bleibt er hart, riskiert er aber das definitive Aus des angestrebten Börsengangs. Das Image der Bahn, das war schon vor diesem Streik schlecht. Und Hartmut Medon hat das sozusagen verkörpert. Er ist ein autoritärer Manager. Er hat die kleine Lokführergewerkschaft lange schlicht unterschätzt. Er wollte sie quasi niederwalzen und nun schwappt eine Streikwelle über das Land, die ihn selbst begraben könnte.
Bisher sah es danach aus, als wäre eben genau keine Politik im Spiel. Die Bundesregierung hat sich vornehm zurückgehalten. Wie lange kann sie Zuschauer in der ersten Reihe bleiben?
Kanzlerin Angela Merkel hat vor Tagen schon gesagt, sie werde sich selbstverständlich nicht einmischen in diesen Tarifkonflikt. Die Tarifautonomie, die ist heilig in Deutschland. Aber heute hat jetzt Wolfgang Tiefensee, das ist der Verkehrsminister, er hat sich erstmals geäußert, er hat gesagt, die Regierung bemühe sich darum, dass Verhandlungen zustande kämen im Hintergrund. Davon war allerdings bis jetzt nur sehr wenig zu spüren, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass die Große Koalition seit einigen Wochen ein wirklich sehr labiles und kraftloses Gebilde ist.
Das war Fritz Dinkelmann in Berlin. Rekurse gegen die Vergabe von Bauaufträgen kosten Zeit und kosten Geld, manchmal sehr viel Geld. Die Beschwerde im Fall der Bahntechnik des Gotthard-Basistunnels etwa kostet jeden Monat 10 Millionen Franken. Nun will Bundesrat Moritz Leuenberger den NEAT-Baumeistern zu Hilfe eilen und greift dafür zu unkonventionellen Mitteln. Bei Dringlichkeitsrecht will er das Gesetz über die Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen ändern. Ganz problemlos wird das kaum möglich sein. Olivia Ebinger.
Längst sollten die Vorarbeiten für die Ausrüstung des NEAT-Gotthard-Basistunnels mit Fahrleitungen, Sicherheitstechnik und Bahnstrom beginnen. Doch der Auftrag ist blockiert, denn die unterlegene Unternehmergemeinschaft hat Rekurs eingereicht. Und nun prüft seit 5 Monaten das neue Bundesverwaltungsgericht, ob der Rekurs aufschiebende Wirkung hat oder nicht, ob mit den Arbeiten begonnen werden kann oder ob weiterhin alles stillsteht. Das Murren der Politiker darüber, dass dies so lange dauert, ist seit langem hörbar. Die Verzögerungen kosten Zeit und Geld. Verkehrsminister Moritz Leuenberger.
Das Verfahren nach dem bisherigen Gesetz könnte bis zu 4 Jahren in Anspruch nehmen. Die Eröffnung des Gotthardtunnels, die Verlagerungspolitik entsprechend verzögert. Und das bringt einen Schaden von ungefähr 500 Millionen im schlimmsten Fall.
An der Jahresversammlung der Schweizer Bauindustrie machte Bundesrat Leuenberger deshalb einen Vorschlag. Man könnte doch mit dringlichem Verfahren das Gesetz revidieren. Neu könnte nach Vergabeentscheiden mit der Arbeit begonnen werden. Legt die unterlegene Firma Rekurs ein und erhält Recht, wird sie finanziell entschädigt. Den Auftrag aber, den erhält sie trotzdem nicht. Diese Revision, die alle öffentlichen Aufträge betreffen würde, ist bereits angedacht, soll nun aber massiv beschleunigt werden. Doch der Teufel steckt in den Details, hier in der Übergangsregelung. Moritz Leuenberger will nämlich eine eigentliche Lex Bahntechnik. Heute gilt der Grundsatz, dass bereits hängige Verfahren jeweils nach dem alten Gesetz beurteilt werden. Hier aber will Bundesrat Leuenberger von diesem Prinzip abweichen. Hängige Verfahren und damit der Rekurs Bahntechnik sollen nach dem neuen, heute skizzierten Recht behandelt werden. Kein Problem, sagt Bundesrat Leuenberger, selber Jurist.
Gesetze werden immer geändert und es gibt dann hängige und laufende Verfahren, die unter die Gesetzesrevision schaffen. Das ist jeweils die Frage, wie werden die geregelt? Und mein Vorschlag, dass die einen Schadenersatz bekommen, ist ein tauglicher Vorschlag.
Sein Vorschlag sei rechtsstaatlich. Anders sehen dies verschiedene Staatsrechtler. Es gelte, dass die Regeln nicht während des Spiels geändert würden. Genau dies passiere hier. Dass Leuenberger das neue Gesetz rückwirkend auf den Rekurs Bahntechnik anwenden will, sei juristisch zumindest sehr, sehr heikel. Ganz grundsätzlich ärgern sich die Staatsrechtler, dass hier wegen eines einzigen Falles im Eilzugstempo das Gesetz geändert werden soll. Die Erfahrung zeige, dass bei dringlichen Gesetzesänderungen eben gerade die Zeit fehle, um alle Konsequenzen zu bedenken und bessere Lösungen zu prüfen. Doch für Politiker Leuenberger geht's um mehr.
Es geht letztlich darum, eine staatspolitische Verantwortung wahrzunehmen.
Denn auf dem Spiel stünden die Verlagerungspolitik der Schweiz und Steuergelder.
Nach 8 Jahren Dauer geht die UNO-Mission im Kosovo, die UNMIK, demnächst zu Ende und übergibt immer mehr Verantwortung der provisorischen Regierung. Während noch über den zukünftigen Status der Provinz verhandelt wird, finden am kommenden Samstag im Kosovo wieder Wahlen statt. Eine Hauptrolle spielt dabei ein schwerreicher Schweizer Geschäftsmann. Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Erstmals könnten sie Kandidatinnen und Kandidaten wählen und nicht nur Parteien, wie bisher, sagt Journalistin Jeta Chara in Pristina. Das mache diese Wahlen viel aufregender als alle bisherigen.
For the first time, Kosovars will be able to choose names of the MPs, not only the party, and that is why it's exciting time for Kosovan democracy.
Das ist aber nicht die einzige Neuerung. Zwei neue Parteien beleben den Wahlkampf und zwei ehemals wichtige charismatische Figuren sind nicht mehr da. Der legendäre Führer der Kosovo-Albaner Ibrahim Rugova ist letztes Jahr gestorben. Und Ramush Haradinaj, der ehemalige UÇK-Kommandant und beliebter Ministerpräsident während knapp einem Jahr, ist im Gefängnis des Haager Kriegsverbrechertribunals. Angeklagt wegen Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges 1998-99. Kurz, die politische Landschaft verändere sich, werde mit neuen Köpfen bereichert, sagt Jeta Chara, Direktorin des Kosovo-Büros vom Balkan Investigative Reporting Network Birn.
Our political landscape is changing and it's
Mit der Clan-Politik sei es vorbei. Die Leute würden nicht mehr eine Partei und deren Führer wählen, nur weil sie dessen Gesicht kennen. Ein Gesicht, das sich die Wählerschaft im Kosovo allerdings wird merken müssen, ist das des 56-jährigen Geschäftsmannes Becet Bazzoli, dem angeblich reichsten Mann im Kosovo. Bazzoli wohnt aber eigentlich im Tessin am Sitz seines international tätigen Baukonzernes Mabetex. Denn Kosovo hat er als 17-Jähriger verlassen. Der Kosovo-Albaner, der sein Geld unter anderem in Moskau und Kasachstan gemacht hat, will nun mit seiner Allianz Neues Kosovo die alte Heimat in einen blühenden Garten verwandeln. Den Kosovaren verspricht er unter anderem 70.000 neue Arbeitsplätze und Häuser für obdachlose Familien. «Es ist nicht wichtig, wie ich es mache, aber ich werde es machen», wird er zitiert. Viele Wähler, die in Armut leben, sind für solch populistische Versprechen sehr empfänglich. Bazzoli weiß das und lässt auf seinen Wahlkampftouren gratis Essen und Getränke verteilen. Bazzoli meine, den Kosovo und seine 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner wie ein Unternehmen führen zu können, sagt Zeitungsredaktorin Fatmira Derdefci. Aber das marode Schulwesen beispielsweise habe er bis heute überhaupt nicht angesprochen, andere Parteien dagegen schon.
We need education and there are many, many fields which he did not tackle at all in his program.
Von Bazzoli verspreche sie sich jedenfalls nicht viele politische Veränderungen, sagt Fatmira Terdefci. Gemäß Wahlumfrage wird Bazzoli mit seiner Partei auf den 3. Platz kommen. Das reicht nicht, um sein Ziel zu erreichen, der Ministerpräsident zu werden, der den Kosovo in die Unabhängigkeit führt. Hier hat Hashim Thaçi, ein ehemaliger Kommandant der kosovo-albanischen Befreiungsarmee UÇK, die Nase vorne. Oppositionspolitiker Thaçi steht mit seiner Demokratischen Partei Kosovos, PDK, ganz oben in der Wählergunst und wird höchstwahrscheinlich der neue Ministerpräsident. Aber auch er, wie alle anderen Kandidaten, spreche in diesem Wahlkampf nicht von Unabhängigkeit, stellt Jetta Chara fest.
This is the first election where parties do not talk about independence of Kosovo.
Denn die Unabhängigkeit des Kosovo sei für alle Parteien das Hauptziel und deshalb kein Thema, meint Journalistin Jara.
But in previous elections, the only thing on the list was talk about Kosovo status.
Wohl werden am Dienstag nach den Wahlen Delegationen aus Pristina und Belgrad in Brüssel wieder über den zukünftigen Status verhandeln. Ein Kompromiss ist jedoch auch dann nicht zu erwarten. Hingegen ist anzunehmen, dass das neu gewählte Parlament später einseitig die Unabhängigkeit erklären wird.
Das war ein Bericht von Walter Müller im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Der Traum vom 8. Bundesrat und die graue Wirklichkeit des Kanzleramts. Hintergründe eines politischen Rennens um einen unpolitischen Posten. Im Kanton Basel-Land stimmt man zweimal über das gleiche Thema ab. Eine kantonale Steuervorlage kommt im Februar auch national an die Urnen. Und im Dossier Dinner for One in einer ganz großen Halle oder wie die Demokraten im Bundesstaat Iowa Geld und Stimmen zusammen versuchen. Sie liebe die Harmonie, sagt die scheidende Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz und lässt durchblicken, dass das auf diesem Posten auch wichtig ist. Denn die Bundeskanzlerin plant und koordiniert für den Gesamtbundesrat, ohne selbst in die Politik einzugreifen. Der Kanzler oder eben die Kanzlerin soll Konflikte zwischen den Bundesräten entschärfen und keiner Partei dienen, sondern den Institutionen der Konkordanz. Trotzdem streiten sich derzeit die Parteien genau um diesen Posten. Hat ein Bundeskanzler also doch politische Macht oder könnte er sie sich nehmen? Urs Bruderer hat sich umgehört.
Wenn Wissen Macht wäre, dann wäre die Bundeskanzlei sehr mächtig. Tausende Geschäfte wandern über ihre Tische, tausende Anträge. Alles, was den Bundesrat beschäftigt, beschäftigt zuerst sie. Sie hat einen Informationsvorsprung. Und weil das politische Spiel beherrscht, wer das Agenda-Setting beherrscht, könnte ein Bundeskanzler mit dem gelegentlichen Griff zum Telefon seiner Partei gute Dienste erweisen. Stimmt, sagt Bundesratssprecher und Vizekanzler Oswald Sick.
Das könnte er, aber das wäre ein schlechter Bundeskanzler. Der Bundeskanzler als Stabschef des Bundesrats, als Kollegium, muss nicht gerade ein politisches Neutrum sein, aber er darf in keinem Fall irgendeiner Partei zudienen. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit.
In diesem Amt müsse man das Parteibuch vergessen. Nur schon, weil man mit allen Bundesräten gut zusammenarbeiten müsse. Eine politisch polarisierende Person wäre da mehr als nur Sand im Getriebe.
Ja, ich würde sagen, das wäre dann schon eine Sandbank. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
Als Stabschef sei der Bundeskanzler ein Diener des Bundesrates, sagt Sick. Ein schönes Bild, doch es hat einen Fehler. Dieser Diener ist ein Diener von 7 Herren.
Deshalb haben wir zum Glück noch 2 Frauen und nicht 7 Herren. natürlich. Aber es ist ja doch auch so, dass alle diese 7 letztlich ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich zum Wohle des Landes zu regieren und Entscheide zu fällen.
So sieht es oder sagt es der Bundesratssprecher. Zoltán Tibor Pallinger ist Professor für politische Wissenschaften in Budapest. Früher arbeitete er in leitender Funktion bei der Bundeskanzlei in Bern. Auch er betont deren koordinative Tätigkeit. Sie macht die Traktantenliste für den Bundesrat, prüft Anträge der Departemente, koordiniert die politischen Schwerpunkte einer Legislatur. Aber wer koordiniert, der setzt auch Prioritäten, wählt aus, hat Gestaltungsmacht. Wie groß die sei, hänge vom Zustand des Bundesrates ab, sagt Pallinger.
Wenn Sie einen Bundesrat haben, der sehr genau weiß, was er will, dann ist die Führungsaufgabe der Bundeskanzlei eigentlich recht gering. Wenn hingegen größere Freiräume da sind, dann kann die Führungsaufgabe ein bisschen anwachsen.
Es mag sich also um eine Amtsstube handeln, aber ihr Auftrag ist variabel. Für Taktiker eröffnen sich da Möglichkeiten.
Natürlich, wenn ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin über eine starke Persönlichkeit verfügt, dann kann sie natürlich schon mehr Einfluss haben.
Und das im Zentrum der Macht. Die Kanzlerin nimmt beratend an den Sitzungen des Bundesrates teil. Und wichtiger noch, sie verkehrt mit allen 7 Bundesräten direkt, auch informell. Politische Berater können sehr mächtig werden. Aber nicht im Schweizer System, meint André Nietlisbach. Er führte bis vor einem Jahr den Bereich Planung und Strategie der Bundeskanzlei.
Dieser Beratungseinfluss kann schon relativ gross werden. Aber es ist sehr, sehr anspruchsvoll, 7 unterschiedliche Persönlichkeiten beraten zu wollen. Gewissermaßen die anderen vielen Berater, die auch noch um diese Bundesräte herum sind, in ihrem Einfluss zurückzudrängen etc.
So wie die Konkordanz die Macht zerstückelt, so zerstückelt sie auch die Beratermacht. Doch die Konkordanz selber verändert sich laufend. Und mit ihr die Bundeskanzlei.
Wenn die politischen Verhältnisse sich ändern, dann sind auch massive Veränderungen in einer Stabstelle wie der Bundeskanzlei möglich.
Denn letztlich werde ihre Rolle von den politischen Akteuren bestimmt, also vom Volk, vom Parlament und vor allem vom Bundesrat.
Wenn eine prononcierte Mehrheitsregierung im Bundesrat wäre, dann wäre sicher auch die Rolle eines Bundeskanzlers, einer Bundeskanzlerin eine andere.
Derzeit steht die Kanzlei neben dem Gesamtbundesrat und als zentrale Amtsstube über den 7 Departementen. Sie sei deshalb die natürliche Hüterin der Konkordanz.
Heute ist die Bundeskanzlei, ich würde sagen, Hüterin der Spielregeln, die dafür sorgt, dass die Bundesräte auf dem Spielfeld spielen und nicht außerhalb.
Doch die Regeln dieses Spiels sind ungeschrieben. Hier liegt die größte Macht der Kanzlei. Sie setzt die Konkordanz in Alltag um. Bildlich gesprochen, die Institutionen sind der Körper des politischen Systems. Die Kanzlei ist die Seele.
Urs Bruderer. Noch bevor sämtliche Sitze im Bundeshaus verteilt sind, konzentrieren sich die Parteien längst wieder auf die Sachgeschäfte. Und da steht mit einer Steuerabstimmung im Februar ein wichtiger Termin fest. Bundesrat und Parlament möchten die Unternehmen steuerlich entlasten. Die Linke hat dagegen das Referendum ergriffen. Dieser Urnengang wird für Wahlsieger und Verlierer also zur ersten Bewährungsprobe in der neuen Legislatur. Eine Art Testlauf für diese Steuerabstimmung findet jedoch bereits diesen Monat statt. Am 25. November stimmen nämlich die Kantone Zürich und Basel-Land über 2 praktisch gleiche Vorlagen ab. Beat Kieger.
Für den Baselbieter FDP-Politiker Christoph Buser steht am 25. November einiges auf dem Spiel.
Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass der Entscheid des Baselbieter Souveräns und auch des Zürcher Souveräns wegweisend sein wird für die nationale Abstimmung.
Die Baselbieter Vorlage lehnt sich stark an jene vom Bund an. Wer mindestens 10% des Aktienkapitals eines Unternehmens hält, soll steuerlich entlastet werden. Werden Dividenden ausgeschüttet, sollen Großaktionäre nur noch 60% dieser Einnahmen als Bundessteuer versteuern müssen. Im Baselland reduziert sich die Abgabe sogar um die Hälfte. Es bleibt also bei einer doppelten Besteuerung von Unternehmensgewinnen. Diese wird aber gemildert. Viele Kantone würden solche Steuerrabatte bereits gewähren. Wenn das Baselbiet hier nicht auf den Zug aufspringe, gerate der Kanton bald ins Hintertreffen, ist Kampagnenleiter Christoph Buser überzeugt.
Wir sind der Meinung, dass es höchste Zeit ist, dass diese Rahmenbedingungen für die ansässigen, aber auch für künftige Unternehmen, die da sich im Baselbiet niederlassen möchten, dass die verbessert werden. Wir müssen steuerlich jetzt Anreize setzen können, um da nicht einfach Arbeitsplätze zu verlieren.
Dieser unerbittliche Steuerwettbewerb unter den Kantonen sei ruinös, entgegnet darauf die Baselbieter SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer.
Politik der Steuersenkung, die zu massiven Steuerausfällen führt, auf kantonaler Ebene wie auch auf Bundesebene, hat zur Folge, dass wir ganz wichtige Aufgaben nicht mehr erfüllen können.
Weitere Sparrunden seien deshalb programmiert, zuerst bei den Gemeinden. Ausgerechnet bürgerliche Gemeindepräsidenten brechen nun deshalb aus der Phalanx der Befürworter weiterer Steuersenkungen aus. Peter Vogt, Gemeindepräsident im Baselbieter Muttenz, rechnet zum Beispiel vor, dass seiner Kommune bei Annahme der Vorlage bis zu 2 Millionen Franken fehlen würden.
Um diese Beträge zu kompensieren, braucht es große Anstrengungen und diese Anstrengungen können nicht kurz- oder mittelfristig realisiert werden, damit die Kompensation auch gelingt.
Außer man baue öffentliche Leistungen in sensiblen Bereichen wie Bildung, Kultur und Sport nochmals massiv ab, warnt Vogt. Alles eine Frage der Prioritäten, kontert Christoph Buser und meint etwas polemisch.
Wenn man heute sagt, der Robinson-Spielplatz ist wichtiger als der Arbeitsplatz, dann wird die Landung morgen umso heftiger.
Der verbale Schlagabtausch zeigt, dass der anfänglich eher verhaltene Abstimmungskampf im Baselland an Brisanz gewonnen hat. Und die Auseinandersetzung könnte auch noch über den Abstimmungstermin hinaus andauern. SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer droht nämlich bereits offen mit dem Gang ans Bundesgericht.
Für mich ist klar, diese Vorlage ist verfassungswidrig. Wenn Sie die Dividendeneinkommen bei Großaktionären erleichtert besteuern, heißt das ganz klar, das führt indirekt zu einer Mehrbelastung der Lohneinkommen, der Renteneinkommen und auch der Kleinaktionäre und Aktionärinnen.
Nachdem die Lausanner Richter bereits den Kanton Obwalden mit seinen degressiven Steuertarifen zurückgepfiffen haben, braucht es allenfalls auch hier ein Machtwort der Justiz. Der erste Entscheid fällt jetzt aber das Stimmvolk.
Bert Kieger. Es ist 18.34 Uhr, Zeit fürs Dossier. Der US-Bundesstaat Iowa produziert vor allem Mais, Sojabohnen, Kartoffeln und Fleisch. Nicht gerade der Stoff, der täglich Schlagzeilen macht. Doch alle 4 Jahre rückt der Bundesstaat im Mittleren Westen ins Zentrum des Medieninteresses. In Iowa fällt nämlich in der Regel der Startschuss für das Rennen um die Präsidentschaftsnomination. Am 3. Januar halten hier Demokraten und Republikaner die ersten Vorwahlen ab. Das ist der eine Grund dafür, dass die Kandidatinnen und Kandidaten in den Städten und Dörfern Iowas besonders intensiv Wahlkampf betreiben. Der andere ist das eigentümliche Vorwahlsystem, das an die Landsgemeinden in der Schweiz erinnert. Peter Vögeli war in Iowa und hat den Vorwahlkampf der Demokraten beobachtet.
Die Landschaft topf eben, die Nacht pechschwarz und die Straße nur ein Schotterweg. Ohne GPS-Navigationssystem fände man den Weg zu Pam Duffy nicht. Und hier, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, könnte am 3. Januar eine für Amerika und die Welt entscheidende Weiche gestellt werden. Das klingt sehr dramatisch, aber es ist was dran. Das kleine Iowa ist der erste US-Bundesstaat, in dem 2008 der Marathon beginnt, in dem Republikaner und Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten oder ihre Kandidatin nominieren. Und wer in Iowa die Nase vorne hat, hat das politische Momentum auf seiner Seite, kann als Sieger der ersten Etappe leichter Spendengelder für die nächsten Vorwahlen mobilisieren. Doch Iowa selbst lässt sich nicht allein mit Geld gewinnen. Dafür sorgt ein vor allem auf demokratischer Seite anarchisches, aber urdemokratisches System. Die Demokraten führen 1784 kleine Landsgemeinden, sogenannte Caucus, in allen Iowa-Wahlbezirken durch. Es gibt kleine Caucus mit 10 Teilnehmern und größere mit mehreren hundert. Wenn ein Kandidat in einem Caucus ein definiertes Quorum von Anhängern nicht mobilisieren kann, schlägt die Stunde der Taktiker. Es beginnt ein Abwerben und Feilschen, der versucht, die Wähler einem anderen Kandidaten zuzuführen. Die Politik wird zu dem, was sie idealerweise in der Antike war, zum Marktplatz der Argumente. Entscheidend für einen Sieg in Iowa ist eine intensive Präsenz der Kandidaten in allen 1784 Wahlbezirken, in möglichst vielen Städten, Dörfern, Feuerwehrdepots, Gemeindesälen und sogar in Wohnzimmern. Bei sogenannten Housepartys wie bei Pam Duffy. Pam und ihre Lebenspartnerin Mickey haben zu einer Hausparty für Hillary Clinton eingeladen. Die Kandidatin selbst ist nicht dabei, aber ein gutes Dutzend Bekannte der Gastgeberinnen, Interessierte, Überzeugte und Unentschlossene. Man schaut sich eine Wahl-DVD von Hillary an, knabbert Nüsschen oder Kuchen, tauscht Argumente aus und fremde Journalisten, die mehr oder weniger unangemeldet hereinplatzen, werden freundlich eingeladen. Hillary Clinton sei eine starke Frau, die wisse, was sie wolle, eine, die mit beiden Beinen im Leben stehe und mit Bill Clinton einiges durchgestanden habe, meint eine Besucherin.
She's down to earth. She's been through hell and back with her husband for 8 years, and you know she knows what she wants and she stands firm behind it.
Und sie erwähnt einen Faktor, der für sie, aber auch andere anwesende Frauen von erheblicher Bedeutung ist.
Well, I'm a Bill Clinton lover, so.
Doch es ist nicht nur Bill, der die Frauen von Hillary überzeugt. Hillary macht Eindruck durch ihr jahrzehntelanges Engagement für Kinder und ihre, wenn auch gescheiterte Reform des Gesundheitssystems als First Lady. Denn einige Gäste bei Pam sind alleinerziehende Mütter, die sich eine Krankenkasse für sich und ihre Kinder nicht leisten können. Iowa wird in diesen und in den kommenden 7 Wochen von Präsidentschaftskandidaten überflutet und einer der Höhepunkte des demokratischen Wahlkampfs ist das traditionelle Jefferson-Jackson-Dinner vor wenigen Tagen in Des Moines, der Hauptstadt Iowas. Es ist die größte Fundraiser-Veranstaltung der Demokratischen Partei in Iowa. Auf den Rängen der riesigen Halle des Veterans Memorial Auditorium sind die Fanblöcke der Kandidaten. Ganz rot eine riesige Obama-Fraktion. In weiß die Fans von John Edwards.
Go, John, go! Go, John, go!
Und in gelb die Anhänger von Hillary Clinton. Unten die weißgedeckten Tische für die Großsponsoren und in der Mitte ein Ring, wie beim Boxen, wo alle 6 demokratischen Präsidentschaftskandidaten nacheinander auftreten. Nancy Pelosi, Speakerin of the House, Vorsitzende des Repräsentantenhauses in Washington, eröffnet den Abend.
All of the eyes of the world are on this dinner tonight.
Die ganze Welt schaue auf dieses Dinner, weil hier der künftige US-Präsident, ein Demokrat, auftreten werde, sagt sie. Und dann treten die einzelnen Kandidaten mit Pauken und Trompeten auf.
Thank you, thank you. Thank you.
John Edwards ist der Populist unter den Demokraten, der voller Zorn gegen die großen Pharmakonzerne, die Lobbyisten, das korrupte Washington, gegen das Freihandelsabkommen NAFTA und für die kleinen Leute antritt. Immer wieder erzählt er die Geschichte von James Lowe, der wegen eines sogenannten Wolfsrachens nicht sprechen konnte. 50 Jahre lang, weil er sich keine Krankenkasse und damit keine Operation leisten konnte. Und dies in Amerika.
James Lowe lived in the United States of America for 5 decades, not able to speak because he had no health care coverage. How long are we going to let these drug companies and insurance companies and their lobbyists in Washington, D.C. run this government? When are we going to actually stand up for working people and for people like James Lowe, the forgotten in America?
Wie lange lassen wir die Konzerne dieses Land führen, empört sich Edwards. Auch Hillary Clinton betont ihr jahrzehntelanges soziales Engagement. Doch sie verströmt vor allem den unbedingten Willen, Präsidentin zu werden. Amerika brauche jemanden, der das Land vom ersten Tag an führen könne. Und daran, dass nur sie das sein könne, lässt sie keinen Zweifel.
We must nominate a nominee who's been tested and elect a president who is ready to lead on day one.
Und genau das wirft ihr Barack Obama vor. Er trete nicht an, weil er das Gefühl habe, er sei an der Reihe, Dieses Amt gebühre ihm, ruft er. Obama beschreibt sich als Vertreter einer neuen Generation jenseits der jahrzehntelangen Grabenkämpfe, als einer, der das Land einen und erneuern kann.
That's why I'm in this race. That's why I'm running for the presidency of the United States of America. To offer change that we can believe in.
Hillary Clinton führt eine Kampagne, die wie ein Panzer alles niederwalzt, und sie führt in den Umfragen. Doch der Eindruck vor Ort lässt einen Sieg Clintons in Iowa als weniger sicher erscheinen, als es vor allem die nationalen Umfragezahlen vermuten lassen. Denn während Clinton vor allem die Älteren anspricht, hat Obama beeindruckende Heerscharen von Jungen mobilisiert und Organisation ist in Iowa fast alles. Das ist der Wahlkampf dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und Pam Duffy gibt zum Abschied von ihrer Hillary House Party noch einen guten Ratschlag in die dunkle Nacht mit. Passt auf das Wild auf der Straße auf.
Okay, bye-bye. Watch for deer.
Das war eine Reportage aus Iowa von Peter Vögerli und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Judith Huber und für die Nachrichten Barbara Neverschill. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.